Ja, das kann man tatsächlich nur auf der Erde klären. Ich danke euch ganz herzlich für diese wirklich wunderbare Vorlage für die Predigt. Ich wusste nicht von diesem Anspiel, ich wusste nicht von den Liedern, aber ich hätte mir keine bessere Einführung vorstellen können als gerade das. Wir können uns den Eintritt in den Himmel nicht verdienen, den können wir uns nur schenken lassen durch Jesus Christus. Und wenn wir uns das schenken lassen, wenn wir uns zu Jesus Christus bekehren, wenn wir mit ihm auf dem Weg sind, dann gehen wir so durch ganz unterschiedliche Zeiten. Zeiten der Freude, Zeiten der Hoffnung, Zeiten der Glaubenserfahrung. Aber dann gibt es auch die Zeiten, wo uns so das himmlische Ziel irgendwie aus dem Blick gerät. Die Anforderungen des Alltags, die Fragen, die Traurigkeiten, das Überlagern, die Freude auf das Ziel, auf das große Ziel, auf das wir zugehen. Wenn euch dieses Thema heute Morgen bekannt vorkommt und ihr denkt, hat er da nicht schon mal drüber gesprochen? Ja, wir haben in der Tat im letzten Herbst schon einmal etwas gehört zu dem Oberthema, das Schönste kommt noch. Und unter diesem Oberthema habe ich dann gemeinsam mit euch nachgedacht über den schönsten Herrn. Es ging damals um die Liebe zu Jesus. Aber heute geht es um den Himmel. Und ich möchte dich gerne fragen, so am Anfang dieser Predigt, wonach sehnst du dich im Moment am meisten? Hand aufs Herz. Wonach sehnst du dich im Moment am allermeisten? Ich sagte meiner Frau letzte Woche, ich sehne mich nach ein paar Tagen Urlaub mit Wärme und Sonne. Vielleicht mal so eine Woche auf die Kanaren. Das wäre was Feines. Ich denke, wir alle kennen diese Träume, gerade in einer Zeit, wo es draußen kalt und uselig ist. Heute Morgen schien ja mal die Sonne. Und in den letzten Tagen hier nicht. Ah, ich komme aus dem Westerwald, da war das ganz toll mit der Sonne. Es war auch noch kälter wie hier. Aber oft ist es in diesen Tagen so ganz anders im Winter. Und ich denke, du kennst diese Träume auch, diese Gedanken an schöne, warme Orte voller Licht. Ich möchte dir gerne drei Bilder zeigen und dich fragen, wenn du jetzt eine Reise machen dürftest, an welchen dieser Orte würdest du am liebsten reisen? Ist es das vielleicht, was dich reizt? Eine Reise nach New York? Oder wärst du vielleicht gerne hier? Oder wäre das hier vielleicht dein Traumziel? Die Deutschen sind ja Reiseweltmeister und ich las, viele sind bereit, für die schönste Zeit des Jahres auch sogar einen Kredit aufzunehmen. Im letzten Jahr haben wir hier in Deutschland 60 Milliarden Euro nur für Urlaub ausgegeben. Ich habe mich gefragt, woher kommt sie eigentlich, diese große Lust auf Urlaub? Psychologen erklären uns, es gibt dafür mehrere Gründe. Aber der Hauptgrund für unsere große Lust auf Urlaub, die liegt in einer ganz tiefen Sehnsucht. Ich behaupte, letztlich zeigt sich in dieser Lust auf Urlaub, in dieser Lust auf schöne Orte, die ganz tiefe Sehnsucht nach dem Himmel. Ich glaube, dass diese Sehnsucht uns geradezu aus allen Knopflöchern rauskommt. In einem Fall ist es der Hartz-IV-Empfänger, der Lotto spielt. Im anderen Fall ist es die Mit-40erin, die zum zweiten oder dritten Mal in ein Brautkleid schlüpft und zum Altar geht. Mal ist es der Astronaut, der den Weltraum erforscht und ein anderes Mal irgendein Rentner, der die luxuriöseste Kreuzfahrt seines Lebens bucht. Und in der Tat, es gibt sie ja auf dieser Erde, es gibt sie, diese himmlischen Momente. Der eine findet sie an einem ganz besonderen Urlaubstag, der andere in den Armen seiner Frau, der dritte vielleicht bei einem ganz besonderen Essen oder in einem schönen Einkaufszentrum. Wenn wir nur mal einen Moment darüber nachdenken, dann entdecken wir, du und ich, wir sind alle süchtig. Süchtig nicht nach etwas, was wir hier auf dieser Erde finden könnten, nein, wir sind süchtig nach dem Himmel. Im Buch Prediger, Kapitel 3, lesen wir, dass Gott, unser Schöpfer, selbst diese Sehnsucht nach dem Himmel in unser Herz hineingelegt hat. Es ist die Sehnsucht nach Schönheit, nach Ewigkeit, nach Unvergänglichkeit. Das Problem ist nur, viele Menschen wissen das einfach nicht. Sie spüren zwar diese Sehnsucht nach Frieden, diese Sehnsucht nach unvergänglicher Schönheit, diese Sehnsucht nach Heil und Gesundheit, aber sie wissen einfach nicht, wo sie das finden können. Und so bleiben sie auf der Suche. Und je älter sie werden, umso mehr erleben sie. Je älter sie werden, umso mehr häufen sie an. Aber im Inneren, da bleibt dieses Loch. Dieses Loch, das sich einfach nicht stopfen lässt. Menschen haben ja sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Himmel. Vorstellungen, die zum Teil genährt werden durch Bilder, wie ich sie euch gerade gezeigt habe. Aber die gute Botschaft heute Morgen ist, es gibt diesen wunderbaren Ort, nach dem wir uns sehnen tatsächlich. Aber den finden wir nicht bei Opodo, auch nicht bei Trivago und auch nicht bei Tui. Der schönste Ort. Wenn du das erste Mal ein Land besuchst, Urlaub machst, vielleicht in Spanien oder in Norwegen oder was weiß ich, dann kaufst du dir vielleicht einen Reiseführer, um mal so erste Eindrücke zu kriegen. Man will ja wissen, wo man hinkommt, was da los ist. Ähnlich wie ein Reiseführer gibt uns die Bibel mit unterschiedlichen Texten ganz interessante, tolle, beeindruckende Eindrücke von diesem Ort des Himmels. Alleine die Beschreibungen von der Person Gottes und dem, was die Bibel über den Thron Gottes sagt, damit könnte man alleine schon mehrere Predigten füllen. Ich möchte mich heute Morgen gerne auf drei Texte aus dem Buch der Offenbarung konzentrieren. Zwei kurze und ein längerer Text. Und für mein Empfinden sind es gerade diese drei Texte, die uns eine Ahnung von der Schönheit dieses Ortes geben. Und wenn wir diese Texte nun einmal aufmerksam lesen, dann werden wir verstehen, dass der Himmel nicht irgendein nebulöses, waberndes Etwas ist, sondern ein sehr realer Ort. Ein Ort zum Anfassen. Zunächst der Text aus Offenbarung 19, die Verse 6 bis 8. Da sagt der Seher Johannes, und ich hörte etwas, wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet, und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Dieser Bibeltext zeigt uns, im Himmel werden wir eine Hochzeitsfeier erleben. Jesus, er ist der Bräutigam und wir als seine Gemeinde sind seine Braut. Im Himmel wird es tatsächlich eine Hochzeit in Weiß geben. Und das selbst für diejenigen, die keine reine Weste haben. Das, was uns gerecht, das, was uns rein macht vor dem Bräutigam Jesus, das ist seine Reinheit. Das ist seine Sündlosigkeit. Das ist seine Vergebung, der wir Vertrauen schenken durften. Im Himmel gibt es also tatsächlich eine richtig dicke Hochzeitsparty mit Essen und Trinken und Musik und mit allem, was das Herz erfreut. Zweiter Text, das ist der längere Bibeltext, der steht in Offenbarung 21 ab Vers 10. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Da waren von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore und von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die Namen, die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Wenn wir das neutestamentliche Längenmaß zugrunde legen, das ist jetzt eine sehr realistische Rechnung, nach dem neutestamentlichen Längenmaß entspricht ein Stadion 185 Metern. Dann kommen wir auf eine Stadt in Würfelform mit den Seitenmaßen von 2220 mal 2220 Kilometern. Das ist der Ort, das ist die Stadt, in der wir uns im Himmel bewegen werden. Sehr reale Größenangaben, sonst stünden sie nicht in der Bibel. Wie weit ist das? Das ist zum Beispiel die Strecke von Köln nach Moskau. Oder von Köln nach Palermo. Oder von Köln nach Lissabon. Um uns mal einen Größenvergleich zu geben, die Megastadt Mexico City, dort wohnen 32 Millionen Menschen, diese Megastadt hat eine flächenmäßige Ausdehnung von knapp 40 mal 40 Kilometer. Ich habe das mal ausgemessen, dass wir das also ungefähr größenmäßig passend haben. Ja, hier unten links, der Punkt. Ja, das ist also Mexico City. Und das andere ist das himmlische Jerusalem. New York, nur mal im Vergleich, das Bild hatten wir am Anfang 20 mal 20 Kilometer. Also das ist so klein, das können wir hier gar nicht mehr anzeigen. Ihr seht also, im Himmel, da kriegt keiner Platzangst. Und dann maß er ihre Mauer. 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte, das sind ca. 70 Meter. Ungefähr so weit vielleicht von hier bis zur Taubentränke vorne, ja, das ist die Straße. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen und ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore, die werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hereinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz. Und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gold, Platin, Edelsteine, Diamanten, all diese wunderbaren Steine haben ja von jeher immer schon große Faszination auf uns Menschen ausgeübt. Es ist nur so schade, dass oft an den kleinsten Schmuckstücken oft vier- oder fünfstellige Preisschilder dranstehen. An diesem allerschönsten Ort, den Gott für uns vorbereitet hat, da gibt es nicht nur ein Schaufenster, wo wir all das bewundern werden, sondern dort wird alles, wirklich alles, was wir anfassen, worauf wir gehen, was wir sehen, alles wird aus diesen wunderbaren, kostbaren Materialien gefertigt sein. Der Himmel, das ist kein langweiliger Ort, sondern da ist richtig Leben auf den Straßen. Viele Menschen sind auf diesen Straßen unterwegs, auf den Straßen, auf denen es auch nachts nicht dunkel wird. Denn es gibt keine Nacht. Es gibt keine dunklen Ecken, keine engen Gassen. Besonders Kinder stellen sich ja das manchmal so irgendwie ganz langweilig vor. Ja, zu denken, also dass der Himmel so ein ewig dauernder Gottesdienst ist, wo man still sitzen muss, wo leise die Harfe gezupft wird. Ja. Nein, das wird der Himmel ganz gewiss nicht sein. Ja, wir werden dort zu jeder Zeit Gott loben, aber wir werden gleichzeitig noch viele andere schöne Dinge tun. Der Himmel gleicht ganz sicher keinem langweiligen Gottesdienst, sondern vielmehr einem großen, freudigen Straßenfest. Ganz gewiss wird es im Himmel nicht leise zugehen. Aber die Musik und das Lob Gottes werden uns zu keiner Zeit irgendwie unangenehm sein, sondern wir werden zusammen mit allen anderen aus vollem Hals und mit großer Freude Lieder zur Ehre Gottes singen. Ich bin gewiss nicht lebensmüde, aber ich gebe zu, dass ich von Zeit zu Zeit doch ein bisschen neidisch bin auf diejenigen, die uns schon vorangegangen sind an diesem Ort. Ich hörte neulich, dass man mag denken über diese Berichte, wie man will. Ich hörte neulich das Zeugnis eines russlanddeutschen Bruders, der todkrank so ein Erlebnis hatte, der so einen Blick tun durfte hinter den Vorgang. Und der mit seinen Worten, so gut wie er es sagen konnte, sagte, eigentlich habe ich keine Sprache, habe ich keine Begriffe für das, was ich dort gesehen habe. Aber seine Augen leuchteten und er brachte zum Ausdruck, selbst die schönsten und frohesten Tage, die wir auf dieser Erde erleben, sind nur eine Trauerstunde im Vergleich zu der überragenden Herrlichkeit, die hier auf uns wartet. Dann lesen wir hier, in dieser Stadt im Himmel, da gibt es Wasser, da gibt es Bäume und Früchte und zu jeder Zeit ein großes, helles und wunderbares Licht. Und dieses Licht ist niemand anders als Gott selbst. Hast du dir vielleicht in traurigen Stunden das schon einmal gewünscht? Du könntest Jesus ins Gesicht sehen. Du könntest einmal in seine liebevollen Augen schauen. Weder ein Mose noch ein Apostel Johannes war das vergönnt. Aber wir dürfen Jesus einmal sehen, wie er ist. Ich lese als letztes noch Offenbarung 21, Verse 3 und 4. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ihr Lieben, das ist Gottes Ziel von Anfang an. Deshalb dieses Buch, die Bibel, deshalb Gottes Bemühungen und seine Enttäuschungen mit uns durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, nur deshalb Kreuz und Auferstehung, damit er uns für alle Zeit in vollkommenem Glück bei sich haben kann. So ist Gott. Das ist sein Ziel mit uns, dass wir einmal mit ihm vereint an diesem wunderbaren Ort sind. Nur deshalb inszeniert Gott das alles mit Jesus, mit der Bibel. Wir wissen ja, denke ich, alle, was es heißt, sich auf eine Urlaubsreise vorzubereiten. Koffer müssen gepackt werden, auf der Arbeit gibt es Dinge zu ordnen, wir müssen einkaufen, den Wagen waschen, der Kühlschrank will geleert werden und zum Schluss geben wir der Nachbarin noch den Schlüssel, dass sie auf unser Haus aufpasst. Wer verreist, der bereitet sich vor. Ich dachte, wie wichtig ist es, dass wir vorbereitet sind auf eine Reise, die wir ganz gewiss antreten werden. Für diese Reise ist es nicht so wichtig, ob wir das Auto gewaschen haben, die Wohnung sauber ist. Ich habe am Anfang vom Fernweh gesprochen. In dieser Woche meldete sich einer, der wollte nicht weit weg. Er wollte nur nach Hause. Zu seiner Frau, zu seiner Familie, zu seiner Freunde, zu seinen Freunden. Dennis Yüksel. Hier ein Bild, wie seine Frau hat ihn am Freitag aus dem Gefängnis in der Türkei abgeholt. Dennis Yüksel wusste bis zuletzt nicht, wann er nach Hause fahren darf. Und genauso wenig wissen wir, wann wir unsere Reise in den Himmel antreten werden. Niemand weiß das. Deshalb ist die wichtigste Frage überhaupt, sind wir reisefertig? Bist du reisefertig für die größte, für die wichtigste Reise deines Lebens? Bist du reisefertig? Ich habe manchmal den Eindruck, wir richten uns auf dieser Erde ein, als wenn wir nichts Besseres mehr zu erwarten hätten. Malcolm Muggeridge sagt, das einzig wirkliche Unglück, das uns passieren kann, ist, dass wir uns auf dieser Erde zu Hause fühlen. Aber solange wir hier Fremde sind, solange haben wir unsere himmlische Heimat, das Ziel unseres Lebens, auch nicht vergessen. Wie wird man denn nun reisefertig? Welche Vorbereitungen sind für uns, für die bevorstehende Heimreise in den Himmel zu treffen? Es ist übrigens für uns alle, egal ob wir 30, 50, 70 Jahre alt sind, für uns alle nur noch eine ganz kurze Zeit, bis wir diese Reise antreten werden. Worum geht es? Wie sind wir vorbereitet? Ich nenne uns drei Punkte. Erste Reisevorbereitung. Erwarte Glück und Zufriedenheit nicht von dieser Welt. Tust du es doch, dann wirst du bis zum Ende immer wieder enttäuscht werden. Die zweite Reisevorbereitung. Besinne dich auf deine Identität als Botschafter. Wenn man durch Berlin geht, dann läuft man an einer Botschaft nach der anderen vorbei. Manche von diesen Botschaften sind kaum zu entdecken, andere fallen uns sofort ins Auge. In unmittelbarer Nähe zum Hotel Adlon steht dieses Gebäude, das ist die US-amerikanische Botschaft. Die Botschaft ist die diplomatische Vertretung eines Staates in einem anderen Land. Botschafter, die agieren nicht wie Geheimagenten. Der Botschafter, von dem Paulus spricht, der ist für jeden erkennbar. Den Korinthern sagt er, als Nachfolger von Jesus sind wir seine Botschafter, denn Gott ermahnt durch uns. Gott ermahnt unsere Mitmenschen durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Menschen wollen alle in den Himmel, ob sie von diesem Ort gehört haben oder nicht. Aber wie wir von Rotilde und Frank, du hast gesprochen, ne? Ich habe mich nicht umgedreht, gehört haben, die Punkte, die wir hier sammeln auf dieser Erde, die haben überhaupt keine Bedeutung. Gar keine. Es gibt nur einen Weg. Den habt ihr uns eben aufgezeigt. So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und eine dritte und letzte Reisevorbereitung, die ich uns gerne nennen möchte, eigentlich ist das die erste und die wichtigste, trachte danach, Jesus zu lieben. Tatsächlich, um in den Himmel zu kommen, muss man keine Punkte sammeln. Völlig umsonst.
Um in den Himmel zu kommen, muss man nicht bestimmte Gemeinderegeln anhalten oder gute Werke tun, sondern wo es darauf ankommt, ist, dass wir auf die Liebe, die Gott uns schenkt, dass wir dieser Liebe vertrauen und mit unserem Leben darauf antworten. Das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Eine andere gibt es nicht. Die Reise in den Himmel, die gleicht tatsächlich eher einer Liebesbeziehung als einem Gewaltmarsch. Es ist keine Frage der Willenskraft, es ist keine Frage der Glaubensleistung, sondern es ist immer eine Frage der Liebe. Es geht darum, dass wir schon in diesem Leben mit Jesus eine immer größere Nähe leben, um in Ewigkeit einmal vollständig mit ihm vereint zu sein. Menschen, die Jesus von Herzen lieben, sind niemals Menschen, die sich vor ihrer Verantwortung in dieser Welt drücken. Auch darüber spricht die Bibel sehr deutlich. Ja, es gibt ja dieses Halleluja-Christentum, ja? Nicht nur mit dem Kopf, auch mit den Beinen, schon im Himmel hat man den Eindruck. Wenn Jesus sagt, Paulus macht es ganz deutlich, wir haben eine Verantwortung auf dieser Erde. Ja? Menschen, die Jesus von ganzem Herzen lieben, die drücken sich nicht vor ihrer Verantwortung im Alltag. Jesus-Leute sind keine Leute, die aus dieser Welt fliehen. Es sind immer Menschen, die im Auftrag des Königs Jesus Christus mit Worten und mit Taten Einladungskarten an ihre Mitmenschen verteilen, damit keiner, aber auch wirklich keiner, Gott will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, dass keiner den Zug hin zu diesem schönsten aller Orte verpasst. Ich möchte dich fragen, nun ganz zum Schluss, möchtest du so ein Mensch sein? Ein Mensch, dem die Liebe von Jesus aus allen Knopflöchern rausschaut? Jemand, der alleine durch seine Gegenwart bei seinen Mitmenschen die Sehnsucht nach dem Himmel weckt? Im Auftrag von Jesus Christus darf ich dir heute Morgen sagen, heute ist der richtige Tag für dich, um damit anzufangen. Heute ist der richtige Tag für dich, um umzukehren. Heute, ja, heute ist der richtige Tag, um dich von Gottes Liebe verändern zu lassen. Gott segne dich darin. Amen.